Morgen auch von meiner Seite. Schön, wieder bei euch zu sein. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich letzte Woche schon gehört habe, dass hier ein Tauffest gefeiert wird. Mittlerweile ist es ja schon wieder Geschichte. Schön, dass Gott euch das auch geschenkt hat und Menschen das an, was sie glauben, an wen sie glauben, dass sie das eben auch durch die Taufe zum Ausdruck gebracht haben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das tut, glaube ich, einer Gemeinde gut, das auch immer mal wieder zu erleben. Schön, dass ihr das erleben konntet. Friedrich von Bodelschwing, und jetzt müsste die erste Folie angezeigt werden. Ah ja. Friedrich von Bodelschwing hat einmal seine behinderten Kinder gefragt, warum Gott an Weihnachten in diese Welt kam. Und nach langem Überlegen meldete sich ein Mädchen und antwortete: weil alles einen Knacks hat. Geht's euch auch so? Genauso ist es doch. Wir alle haben einen Knacks, einen Sprung in der Schüssel, tragen unsere Lebensbrüche und Narben mit uns herum, leiden an unseren Unvollkommenheiten, schleppen mit uns unsere Ängste, unsere Sorgen, Trauer und auch Zweifel. Und das hat sich auch zu Beginn des Jahres 2024 nicht geändert. Wir alle sind erlösungsbedürftig und sehnen uns nach Rettung, nach heilsamer Liebe und Annahme, und zwar so, wie wir sind. Wenn Kinder Gottes sich sonntags zum Gottesdienst treffen, so wie heute hier und jetzt, wenn jedes Mal Evangelium verkündet wird, geschieht im Grunde genommen etwas völlig Paradoxes und eigentlich etwas für uns Unverständliches und doch Erfahrbares, nämlich dass der lebendige Gott in unser Leben hineinspricht, dass er sich ein Stück weit offenbart. Trotz unserer Risse und Brüche oder vielleicht gerade wegen unserer Risse und Brüche, gerade weil wir alle einen Knacks haben, dass eben alles durch die Sünde verursacht ist, offenbart er sich uns und schenkt uns Hoffnung. Denn er, der lebendige Gott, kommt in Jesus Christus, seinem Sohn, mit unseren Brüchen zurecht. Ja, er bringt uns zurecht. Darum soll es heute gehen, und der Perikopentext für den heutigen Sonntag, den finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, 2. Korinther 4. Ich lese die Verse 6 bis 10 und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche oder irdische Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert, und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben des Auferstandenen, dass wir auch am, jetzt muss ich gucken, jetzt bin ich, dass wir schon am Leben des Auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich an unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden. Und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ewig. Soweit Gottes Wort, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Gehen wir einmal durch den Text. Zunächst einmal wertvoller Inhalt. Paulus spricht hier von einem Schatz, den wir haben, den wir besitzen. Eigentlich müsste es heißen, der Besitz von uns ergriffen hat. Und in den Versen davor machte er ja klar, wie es dazu kam. Gott selbst hat sich uns zu erkennen gegeben in seinem Sohn und Wohnung bei denen genommen, die seiner Botschaft vom Evangelium Glauben geschenkt haben. Also bei diesem Schatz handelt es sich um die verändernde Kraft des Evangeliums. Und damit zugleich aber auch um Jesus Christus selbst, denn er ist ja das Zentrum dieser guten Nachricht Gottes an uns Menschen. Eben er ist das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, von dem eben in Vers 6 gesprochen wird. Und durch die Verkündigung von Gottes Wort können Menschen auch heute noch zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Licht geht quasi in ihrem Herzen auf und sie dürfen heilsame Veränderungen erfahren. Das Licht der Welt, Jesus Christus selbst, macht es ihnen in ihrem Inneren hell und sie somit selber zu Menschen des Lichts, zu Lichtträgern, zu Lichtern für eine dunkle Welt. Paulus schreibt, wir haben aber diesen Schatz. Was für eine gewaltige Aussage ist das doch. Ich habe euch einen Text aus dem Kolosserbrief mitgebracht. Da heißt es von Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Lassen wir das mal einen kleinen Augenblick auf uns wirken. Wenn Gott selber in dir wohnt, weil du sein Kind bist, dann gilt das auch für dich. Dass er mit der ganzen Fülle Gottes leibhaftig Wohnraum in dir genommen hat. Also diese Fülle Gottes wohnt in uns, schwachen, zerbrechlichen Gefäßen, in Menschen, die alle auf der einen oder anderen Ebene einen Knacks haben. Ist uns das bewusst? Ist das Grund zur Hoffnung für unser Leben? Ich glaube ja. Lassen wir uns einen Schritt weitergehen. Wir haben eben von dem wertvollen Inhalt ganz kurz gesprochen. Und jetzt kommen wir auf die zerbrechlichen Gefäße zu sprechen. Das sind wir ja gerade, wir, unser Körper. Wer sind wir, dass Gott uns solch einen Schatz anvertraut? Paulus bringt einen ganz treffenden Vergleich. Wir sind irdene Gefäße, Tontöpfe im Grunde genommen. Und solche Gefäße kannte man gut zur damaligen Zeit. Sie waren billig, aber eben auch zerbrechlich und damit ersetzbar. Und dennoch wurden sie benutzt im Alltag. In manchen dieser Tonkrüge hat man sogar unfassbar große Schätze aufgehoben oder gut verwahrt. Denken wir an die Jesaja-Rollenfunde in Qumran. Die wurden entdeckt in Tontöpfen. Manche davon waren schon angerissen, zerbrochen. Aber diesen Tontöpfen, diesen zerbrechlichen Gefäßen hat man diesen unvorstellbar wichtigen, kostbaren Schatz anvertraut. Wichtige Dokumente, teurer Schmuck, kostbares Parfüm, denken wir nur an das Nadenöl, was wahrscheinlich auch eben in einem zerbrechlichen Gefäß untergebracht war, das Maria damals eben den Kopf abgebrochen hat, um Jesu zu salben. Doch egal, was man in solch einem Tongefäß aufbewahrt oder transportiert, es kommt eben nicht in erster Linie auf das Gefäß an, sondern auf den Inhalt. Geht nochmal zurück zu Weihnachten. Wir haben ja eben Weihnachten schon erwähnt gehabt, ist ja noch nicht ganz so lange her. Natürlich freut man sich, wenn sich der, der uns ein Geschenk macht, wenn er sich Mühe macht, um dieses Geschenk schön einzupacken. Na klar. Also wenn man das so in der Hand hält und denkt, wow, das sieht aber schick aus. Man ist vielleicht schon ganz gespannt, was drin ist, weil man vielleicht es noch nicht weiß. Heutzutage ist ja meistens so, dass man vorher schon gefragt wird, was wünschst du dir denn? Dann ist die Überraschung nicht mehr ganz so groß. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet ein wunderschönes Geschenk bekommen, wunderschön eingepackt, tolle Schleife, tolles Papier und es wäre nichts drin. Oder jemand hätte irgendwie Schrottwichteln gemacht und irgendwie das, was er eigentlich auf den Sperrmüll werfen wollte, dort reingetan hat. Das Entscheidende ist nicht das Äußere, das Entscheidende ist der Inhalt. Und so geht es eben auch Paulus, wenn er daran denkt, dieser kostbare Schatz, im Grunde genommen Jesus selbst, der in uns lebt, um ihn geht es. Wir sind die Transporteure. Wir sind die, die in der Welt nun Evangelium darstellen dürfen, weil, wie jemand mal ausgedrückt hat, es 5 Evangelien gibt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und du. Und die meisten Leute draußen, die meisten Leute in eurer Nachbarschaft, auf eurem Arbeitsplatz, in eurem Verein, lesen die ersten 4 nicht. Aber sie lesen dich. Sie beobachten dich. Wie du reagierst auf bestimmte Dinge. Wie du mit Herausforderungen, Leitsituationen umgehst. Wie du umgehst, wenn du so ein bisschen gestichelt wirst, auf den Arm genommen wirst und verschiedene andere Dinge mehr. So menschlich denken wir, dass etwas Kostbares auch ein entsprechendes Gefäß, einen entsprechenden Rahmen benötigt. Klar. Also wenn man ein Gemälde ersteigert, für 3 Millionen, ich glaube, niemand von uns hier im Raum hat das schon mal gemacht, aber der wird wahrscheinlich keinen IKEA-Rahmen kaufen und dieses Gemälde damit einrahmen. Und wahrscheinlich würde er auch überlegen, hänge ich das einfach so bei mir ins Wohnzimmer auf oder braucht das nicht irgendwie einen geschützteren Platz? Weil wenn das jemand mitbekommt, dass das bei mir im Wohnzimmer hängt, ist die Gefahr des Überfalls vielleicht doch groß. Warum hängen Kostbarkeiten in den Museen nicht einfach so rum, sondern hinter geschütztem Glas mit vielen Alarmanlagen? Das ist doch das Normale. Wertvolle Dinge brauchen einen entsprechenden Rahmen, ein entsprechendes Gefäß, um eben ihre Schönheit und eben auch den Wert hervorzuheben. Aber Gott macht es genau umgekehrt. Gottes Sohn in einer Futterkrippe, nicht in einem königlichen Palast, in einer schönen Wiege. Gottes Geist in schwachen menschlichen Körpern. Gottes Wort gesprochen von ungebildeten Fischern. Sein Schatz in irdenen, zerbrechlichen Gefäßen. Und dann denken wir an das Beispiel des Paulus. Da sagt er selber im 1. Korintherbrief in einer anderen Situation: Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Diese Worte mag man im ersten Moment gar nicht glauben, je nachdem, was für ein Bild man von diesem Apostel hat. Apostel Paulus ist ängstlich aufgetreten, hatte Bauchschmerzen, aber das steht hier, gut, Bauchschmerzen steht hier nicht, das kann man sich aber dann eben ableiten, ja. Er kam zu den Korinthern in innerer Schwachheit, mit Zittern, mit Furcht. Aber so hat sich Gottes Kraft erwiesen in dem, was er den Korinthern weitergegeben hat, eben das Evangelium Gottes. Also Gott handelt da anders, als wir Menschen denken und handeln würden. Und wozu? Damit Gott verherrlicht wird, damit seine Kraft und Größe sichtbar wird. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der wirksamen Kraft. In den weiteren Versen, auf die ich jetzt nicht alle im Einzelnen eingehen werde, bringt Paulus einige Aussagen, die sicher auch ein Stück weit seinen Alltag skizziert haben. Und wir denken vielleicht da an andere praktische Beispiele aus weiteren biblischen Berichten oder vielleicht sogar eigenen erlebten Alltagssituationen. Da ist vielleicht die sterbenskranke Frau, von deren Bett Menschen getröstet, gestärkt und ermutigt nach Hause gehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Jemanden Schwerkranken besucht, wart vorher vielleicht auch ein Stück weit wie Paulus mit Furcht und Zittern, was sage ich da jetzt, wie verhalte ich mich? Und man betet, Herr, gebrauch du mich, lass mich ein Segen sein, auch als Pastor will man das natürlich. Und wenn man dann nach diesem Besuch nach Hause geht, dann hat man den Eindruck, eigentlich bin ich der Beschenkte, der Gesegnete. Oder das Kind mit Down-Syndrom, das alle mit seiner Fröhlichkeit und Begeisterung für Jesus ansteckt und mitzieht. Oder die unvollkommenen Jünger mit einer vollkommenen und Leben verändernden Botschaft. Oder unsere Geschwister, die in der Verfolgung leben und die in größtem Leid an Jesus festhalten. Und dann kommen vielleicht so Aussagen wie, sie oder er strahlte irgendwie etwas aus. Oft irgendwie unbeschreiblich, nicht ganz zu fassen, aber für das Umfeld wahrnehmbar. Und auch solche Menschen haben wir schon zu Grabe getragen, die uns heute fehlen und von denen heute noch Leute solche oder ähnliche Aussagen prägen, weil sie sie geprägt haben. Wirksame Kraft Gottes, die durch schwache Menschen zum Ausdruck kommen, durch ihr Leben, durch die Art und Weise, wie sie sich in Situationen verhalten, durch die Art und Weise, wie Gott sie gebraucht. Und leider ist es ja oft so, dass Menschen meinen, dass sie im Reich Gottes zu nichts mehr zu gebrauchen seien, eben weil sie alt und gebrechlich sind, weil Krankheit sie ans Bett oder zumindest an ihre Wohnung fesselt, weil die Kräfte nachlassen, gering werden und leider auch weiter schwinden. Oder weil Menschen meinen, ihnen fehlt noch so viel an Wissen, vielleicht über den Glauben, über Theologie. Aber doch gerade dann können sie, wie unser Text hier sagt, ideale Gefäße sein, durch die Gottes Kraft und Macht sichtbar werden könnte, wenn sie sich darauf einlassen. Also so will ich auch euch Mut machen, wenn der ein oder andere vielleicht auch so in dieser innerlichen Haltung steckt. Was kann ich schon zum Gemeindeleben beitragen? Ja, früher, da ging das noch, da konnte ich mich noch einbringen in der Kinderarbeit oder im Leitungsdienst oder was auch immer. Aber heute doch nicht mehr. Wozu bin ich denn noch zu gebrauchen? Oder auch ihr, die ihr von zu Hause zuschaut und wenn ihr nicht zu denen gehört, die zwar hier sein könnten, aber eben lieber von zu Hause zuschaut, da kann ich euch nur Mut machen, beim nächsten Mal hier zu sein, aber die ihr eben nicht mehr kommen könnt. Denkt nicht, dass Gott durch euch nichts mehr machen kann. Er will und kann auch euch gebrauchen und zum Segen setzen. Und das will ich auch euch in diesem Raum hier sagen. Lasst diese Gedanken nicht zu. Gerade da, wo die Risse größer werden, um mal in diesem Bild zu bleiben. Stellt euch jetzt mal einen Tonkrug vor, wo sichtbare Risse sind. Und jetzt stellt da mal eine Kerze rein. Durch die Risse kann das Licht viel deutlicher nach außen treten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Paulus am Schluss seines Textes hier meint, wenn er sagt, ja, aber wenn auch unser äußerer Mensch weiter verfällt, und das ist ja natürlich die biologische Wahrheit, die wir alle erleben müssen oder manche von euch noch erleben werden, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Und das ist das, was eben die geistliche Wahrheit beschreibt. Unsere Knacks, unsere Schwierigkeiten, unsere Defizite hindern Gott nicht am Wirken, sondern gerade durch unsere Zerbrechlichkeit, durch unsere Lebensrisse hindurch kann Gottes Licht umso heller scheinen und seine Kraft umso wirksamer zur Geltung kommen. Bei Gott zählen nicht unsere Kompetenzen, Stärken und Leistungen, nicht unsere menschliche Weisheit oder unser Ansehen. Das macht er in besonderer Weise den Korinthern noch einmal deutlich. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns noch wachsende Gnade an. Paulus zieht am Ende von Kapitel 4 eine wichtige Schlussfolgerung. Deshalb, nämlich wegen Gottes gnädigem Handeln an uns, ermatten wir nicht oder werden wir nicht müde und mutlos. Ja, wir erleben tatsächlich mit zunehmendem Alter auch einen zunehmenden Verfall. Die Risse werden größer, die Unzulänglichkeiten mehren sich, das Leben wird eingeschränkter. Das ist nicht schön zu erleben, aber es ist normal. Aber mit diesem für uns negativen Prozess geht ein anderer wesentlicher Prozess einher, den ich gerade schon genannt habe, nämlich unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Wir wachsen in der Gnade. Und das ist ebenfalls Werk Gottes an uns. Und das darf und soll uns Mut und Hoffnung machen. Jeden Tag aufs Neue. In all unserer Schwachheit schenkt Gott uns Augen für seine Herrlichkeit, für das Ewige, was uns eine völlig neue Perspektive eröffnet und ermöglicht. Das lässt unsere Krankheiten, unsere Schwächen, unsere Probleme und Herausforderungen nicht verschwinden. Aber sie erscheinen in einem anderen Licht. Und so kann ein Paulus über diese Form von Trübsal schreiben, dass sie schnell vorübergehend und leicht ist im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit, die an Gewicht auch in unserem Denken zunehmen darf und zunehmen soll. Er selbst schreibt dazu, einige Kapitel weiter, eine für ihn feststehende Gewissheit, die mit Gottes Zuspruch und einer ganz gewaltigen Verheißung zu tun hat, die auch, glaube ich, wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Ihr kennt die Stelle alle, wo er dreimal gebetet hat, dass Gott etwas, was ihn quält, manche sprechen von einem Augenleiden, ganz sicher ist es nicht, was Paulus da hatte, wo er Gott gebeten hat, das von ihm zu nehmen. Und Jesus selber spricht in sein Leben hinein. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Oder anders ausgedrückt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann sagt Paulus, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist vielleicht ein Satz, gerade der Schluss, an dem wir noch ein bisschen kauen müssen. Also Wohlgefallen zu haben an Misshandlungen, an Schwachheiten, das ist, glaube ich, etwas, was ich auch noch durchbuchstabieren muss. Aber die Quintessenz, dass er gelernt hat, dass Jesus sagte, lass dir in diesen Dingen an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Vertrau darauf. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht, ob du mit schwierigen Herausforderungen und Lebensumständen zu kämpfen hast, ob du dich sorgst wegen deiner Gebrechlichkeit, wegen deiner Schwächen und Defizite. Ich weiß nicht, ob jemand heute Morgen hier sitzt, der sich nutzlos fühlt für Gottes Reich, weil du dich vielleicht eher über deine momentanen Defizite definierst. Ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, dass wir lernen, mit Gottes Hilfe zu unserem Knacks zu stehen. Und dass auch wir es lernen, uns an Jesu wachsender Gnade genügen zu lassen. Und dass wir uns von ihm in all unserer Schwachheit gebrauchen lassen. Er wird jedem von uns in seiner Situation die Kraft zuteil werden lassen, die zu Gottes Verherrlichung notwendig ist. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.